Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Stefanie Gebert. Herzlich willkommen. Bei uns wird's heute schön scharf. Wir stellen ein Startup vor, das mit indischen Curries handelt und damit die Ausbildung Jugendlicher in Indien finanziert. Und wir stellen uns die Frage, warum nicht nur in Deutschland viele Studienanfänger schon nach wenigen Monaten resigniert hinschmeißen und wie ihnen der Einstieg ins Studium erleichtert werden kann. Das falsche Studienfach. Zu theorielastig, zu schwierig. Es gibt viele Gründe, ein Studium frühzeitig an den Nagel zu hängen. In Deutschland steigt die Abbrecherquote seit Jahren. Inzwischen sprechen wir von etwa einem Drittel aller Studienanfänger, die hinschmeißen. Das ist nicht nur für die Betroffenen eine schwierige Situation, sondern auch für die Gesellschaft ein Verlust. Darum suchen Didaktiker in Mülheim gerade nach Lösungen für das Problem an der Hochschule Ruhr-West. Und zwar mit Gästen aus aller Welt, zum Beispiel aus Harvard. Denn der frühzeitige Studienabbruch ist auch in anderen Ländern ein Thema. Professor François Däuber ist Organisator der Konferenz. Er ist Vizepräsident für Studium und Lehre der Hochschule Ruhr-West. Und ich habe ihn gefragt, sind die Schulabgänger heute sensibler oder empfindlicher als früher? Oder verlangen die Hochschulen heute mehr von den Studierenden?
Wahrscheinlich beides und noch viel mehr. Ich glaube, dass sich einfach viel ändert. Wenn wir zurückschauen, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, wurden die Schüler und Schülerinnen damals explizit auf ein Studium vorbereitet, zumindest die, die studiert haben. Die waren auf dem Gymnasium, die hatten zu Hause 100 Bücher im Bücherregal. Die Eltern konnten ihnen erzählen, was das ist. Bei uns an der Hochschule sehen wir, dass das bei vielen Studierenden nicht mehr der Fall ist. Wir haben einen großen Anteil an Erstakademikern, wo die Eltern keinen Hintergrund hatten. Viele waren nicht auf dem Gymnasium, sondern auf dem Berufskolleg, wo sicherlich der Abschluss gleich ist. Von der Wertigkeit, aber die Aufgabe eines Berufskollegs ist nicht unbedingt direkt auf ein Studium vorzubereiten. Also die Schüler sind anders, ist sicherlich richtig. Erwarten wir mehr oder anders? Ich glaube nicht.
Sie haben gerade gesagt, die kommen von dem Berufskolleg, viele der Studienanfänger. Diese Durchlässigkeit des Systems war aber doch auch politisch unbedingt gewollt. Wir wollten Leute, die bisher kein Studium gemacht haben, unbedingt an die Hochschulen bringen. Das heißt, die Hochschulen haben sich darauf bislang nicht eingestellt.
Doch, wir haben uns schon darauf eingestellt. Und jetzt seien wir mal ehrlich, die Zahl der Studienabbrecher ist leicht gestiegen. Ich glaube, dass wir Universitäten und Hochschulen uns da schon sehr gut drauf eingestellt haben. Das wäre sonst noch viel mehr durch die Decke gegangen. Und ich glaube, wir sollten auch noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen und uns fragen, ist Studienabbruch wirklich was Schlimmes? Wenn wir Studienabbruch nicht Studienabbruch nennen, sondern Neuorientierung, hat das plötzlich einen anderen Klang. Und ich glaube, was nicht schön wäre, wenn es einen unkontrollierten Studienabbruch gibt. Aber ich meine, die Wahl eines Studiums, die Wahl einer Berufsausbildung ist solch eine signifikante Entscheidung im Leben. Da kann es auch zu Fehlentscheidungen kommen, die revidiert werden müssen. Oder man lernt dazu und merkt, hey, es ist doch nicht das. Also ich würde einen Studienabbruch für sich betrachtet gar nicht so verteufeln.
Okay, Sie sagen also, das ist nicht schlimm. Trotzdem beschäftigen Sie sich ja jetzt auf der Konferenz mit dem Thema und interessanterweise auch mit Teilnehmern aus aller Welt. Obwohl ja die Bildungssysteme in, sagen wir, Großbritannien oder in Spanien meinetwegen andere sind und auch das Geld, das zum Beispiel in Hochschulen gesteckt wird. Wo können Sie denn trotzdem Parallelen sehen?
Also von den Zahlen her eint es uns bei den Abbruchquoten, wenn man mal Großbritannien ausklammert, andere Länder, egal ob das in der EU ist oder USA, haben auch etwa Abbruchquoten zwischen 30% und 40%. Also das ist nichts Außergewöhnliches. Und die grundsätzliche Herausforderung, dass der Schritt von der Schule, von der regulären Schulbildung hin zur Hochschule, zu einer akademischen Bildung, ein großer ist, das ist überall auf der Welt so. Die Situation ist vergleichbar.
Besonders wichtig zu zeigen ist Untersuchung, ist die Studieneingangsphase, mit der Sie sich sicherlich auch beschäftigen. Und ich habe gelesen, dass Sie von einer zuwendenden Betreuung reden, die da notwendig ist. Was heißt das ganz konkret?
Für viele ist das ein Erfolg, dass sie zu uns kommen. Sie haben etwas erreicht, sie haben die Schule absolviert und kommen zu uns und wissen erstmal nicht, was jetzt passiert. Jetzt kommt die nächste Anforderung und viele Studierende sind dafür noch nicht bereit. Und mit zuwendender Betreuung meinen wir, dass wir ihnen die Werkzeuge geben wollen, um mit dieser neuen Situation klarzukommen. Die Werkzeuge nachher benutzen und mit der Situation klarkommen müssen sie selber, aber wir wollen ihnen offen entgegentreten und, ich sag mal, eine Partnerschaft in der Ausbildung eingehen, die mit einem Geben und einem Nehmen von beiden Seiten in beide Richtungen verbunden ist.
Ist das Lehrpersonal da in Deutschland ausreichend für geschult?
Jein. Noch nicht in dem Maße, wie es sein könnte und sein müsste. Und es geht auch nicht nur um Schulung, es geht auch um Einstellung. Ich glaube, wir sind gut aufgestellt und das Thema, insbesondere durch die Aktivitäten, die die Bundesregierung auch in den letzten Jahren durch den Qualitätspakt Lehre gemacht hat, sind wir auf dem richtigen Weg.
Jetzt haben wir aber gerade mit der Exzellenzinitiative wieder erlebt, dass Hochschulen in Deutschland Geld bekommen, die sich im Bereich der Forschung gut aufstellen. Die Lehre hat da eine untergeordnete Rolle gespielt. Werden da verkehrte Anreize oder falsche Prioritäten gesetzt?
Ich glaube, das sind zwei Geschichten, die zum großen Teil unabhängig voneinander sind. Ja, es gibt die Exzellenzinitiative und dort geht es sehr stark um die Forschungsförderung und da steht natürlich dann auch die Forschung im Mittelpunkt. Aber mit dem Hochschulpakt und Diskussionen in die Richtung geht es auch klar um eine Stärkung der Lehre. Das sind zwei unterschiedliche Blöcke eines Gesamtkonzeptes der Bundesregierung und ich glaube, dass die Lehre mittlerweile deutlich besser dasteht, als das vor 10, 15 Jahren war. Und es ist auch nicht absehbar, dass das weniger wird.
Jetzt wollen Sie sich sicherlich auf so einer internationalen Konferenz auch Anregungen holen, Ideen abholen, was man dennoch verbessern könnte zum Thema Studienabbruch. Was können Sie sich abschauen?
Wir können zum Beispiel nach Westen schauen, nach Holland, in die Niederlande, wo gerade im Anfangsbereich des Studiums zahlreiche Aktivitäten gemacht werden, die nicht nur das Fachliche in den Mittelpunkt setzen, sondern auch das Formen einer akademischen Gesellschaft, wo der Studierende in der Universität ankommt und Teil einer, vielleicht ist Familie das falsche Wort, aber ein Teil einer Partnerschaft, einer Gruppe, einer Gesellschaft wird. Und ich glaube, da können wir noch einiges lernen, dass wir in der Studieneingangsphase nicht nur, ich sag mal, funktionale Maßnahmen machen, sondern auch Emotionen, Motivation und Kommunikation mit in den Vordergrund stellen.
In der Studieneingangsphase müssen Studierende enger betreut werden. Wie das aussehen sollte, um Studienabbrüche zu verhindern, diskutiert ein internationaler Kongress in Mülheim. Wir haben mit dem Mitorganisator, mit Professor François Däuber gesprochen von der Hochschule Ruhr-West. Dankeschön. Anders als in Deutschland ist das Studieren in Indien erstmal eine Kostenfrage. Viele Hochschulen dort sind vor allem in privater Hand und nehmen Gebühren. Deshalb kann sich oft nur die Elite einen Uni-Besuch leisten. Das will das Geschäftsmodell von College Curries ändern. Dahinter steckt ein Start-up aus Schleswig-Holstein. Es tauscht traditionelle Curry-Gewürzmischungen gegen die Ausbildung indischer Jugendlicher. Astrid Wulff hat sich das als Prinzip mal genauer erklären lassen. In der Küche der beiden Gründer.
Am Herd steht Nils Laleike. Er wirft Senfsamen ins heiße Öl und gibt frischen Knoblauch und Ingwer mit in die Pfanne. Dazu zwei Löffel einer Gewürzmischung aus einem Glas. Noch klebt ein handgeschriebenes Etikett darauf. Die Mischung soll allerdings das dritte Produkt der College Curries werden. Das Rezept kommt von Jansi, einer Frau aus Südindien. Mit den verkauften Currymischungen soll das Studium ihrer Tochter finanziert werden.
Das ist Helen mit Jansis Curry. Helen studiert bereits im Bachelorstudium. Jetzt das erste Jahr absolviert und in dem Jahr haben wir sie kennengelernt. Sie kommt irgendwo aus einem kleinen Bergdorf, ziemlich genau da, wo der Pfeffer wächst.
Wir haben tatsächlich Jansi auch beobachtet, als sie gekocht hat und dann hat sie uns auch so ein paar Kniffe erklärt, dass zum Beispiel die Tomaten nicht mitgekocht werden, sondern erst im Nachhinein reingegeben werden und dann soll es sehr, sehr aromatisch sein.
Auf die Idee für College Curries kamen Nils Lalaike und seine Freundin Surya Ormelo in Indien, als sie dort für ihre Abschlussarbeiten geforscht haben. Auf der Reise lernten sie Renuka kennen. Sie bat die beiden um Geld fürs Masterstudium ihrer Tochter Bhuvana. Nils und Surya wollten auf jeden Fall helfen, störten sich aber an der Rolle der spendablen Geber.
Wir können nicht dahin kommen und sagen, Leute, so geht's. Hier ist das Geld, so geht's. Und das verfestigt einfach diese Perspektive, dass die sich halt selber so sehen, wie Renuka uns auch gefragt hatte. Ihr seid Weiße und habt halt Geld.
Stattdessen fragte sich das Paar, welcher Gegenwert von Renuka kommen könnte. Die Idee, ein familieneigenes Curry-Rezept.
Haben das erstmal am Straßenrand eingekauft, am Straßenrand mit ihr zusammen gemahlen, das dann zu Hause bei uns abgepackt, einfach so an Freunde und Familie in Deutschland verteilt, die Geschichte erzählt und dabei einfach eine Spende mitgenommen. Und in diesem einen Sommer, es waren 6 Wochen, glaube ich, da haben wir dann das gesamte Masterstudium für sie zusammen gehabt.
Bald baten die ersten Spenderinnen und Spender um Nachschub und aus der Spontanaktion wurde eine Geschäftsidee. Mittlerweile gibt es Renukas Curry und Minas Curry in einigen Bioläden und im Onlineshop. 80 Gramm der Gewürzmischungen kosten rund 9 Euro. Rund 100 Kilo Curry wurden inzwischen verkauft und damit ein junger Inder und eine junge Inderin durchs Studium gebracht. Surya Ormelo steht regelmäßig mit ihnen und ihren Müttern in Kontakt. Per Skype ist sie mit Bhuvana verabredet. Sie möchte Hochschuldozentin werden und sucht jetzt nach 2 Masterstudiengängen einen Platz für ihre Doktorarbeit. Auch darin unterstützt sie das Projekt. Bhuvana steckt allerdings im indischen Stau. Also bespricht Surya mit Bhuvanas Schwester, welche Schritte als nächstes anliegen?
Ja, I can hear you.
Ich kann dich hören, aber ich sehe dich nicht. Kannst du deine Kamera anschalten?
I'll just let you know that I,
ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich Jerome Samrash von der Pondicherry University geschrieben habe und er hat geantwortet, dass er Bhuvana gerne kennenlernen würde.
He answered right away saying that he'd be happy to meet Bhuvana.
Die Gründer von College Curries konnten dank Stipendien und Förderungen studieren und im Ausland forschen. Jetzt sind sie froh, Studierende in Indien unterstützen zu können, die solche Möglichkeiten nicht haben. In Indien seien eher Studienkredite üblich, mit drückenden Schuldenbergen am Ende des Studiums, sagt Surya Ormelo. Langfristig soll College Curries nicht nur Studierenden in Indien helfen.
Wir haben jetzt auch schon weitergesponnen, dass sich das auch auf andere Länder ausweiten lassen kann, dass man auch Studien vielleicht in Mexiko finanzieren kann und dort traditionelle Rezepte nach Deutschland bringt. Ja, also ich glaube, im Träumen sind wir ganz gut.
Momentan trägt sich das Unternehmen finanziell noch nicht. Und auch die College Curries Gründer müssen finanziell unterstützt werden. Das Land Schleswig-Holstein fördert sie mit einem Gründungsstipendium. Nils Lalaike wünscht sich allerdings, dass es irgendwann auch so läuft.
Ist halt das Ziel, dahin zu kommen, dass man sich auch selber davon finanzieren kann, dass man auch ein Unternehmen von hat, das beweisen kann, dass das Rezept einer indischen Hausfrau halt so gut ist, dass es halt wirklich als wirtschaftliches Produkt funktionieren kann.
In Nordrhein-Westfalen gibt es 120 überbetriebliche Ausbildungsstätten. Das sind Häuser, in denen Lehrlinge zum Beispiel ausgebildet werden, die in einem kleinen Unternehmen sind und dort nicht alle Inhalte mitbekommen können. Die erhalten hier ergänzende Schulungen. Und auch künftige Meister werden in den überbetrieblichen Ausbildungsstätten geschult. Heute hat der Arbeitsminister von NRW, Karl-Josef Laumann, klargemacht, dass diese Häuser mehr Geld bekommen. Er hat zusammen mit der IHK und dem Westdeutschen Handwerkskammertag einen Modernisierungspakt verkündet. Bedeutet pro Jahr 8 Millionen Euro mehr vom Land. Die Gründe liegen nach Ansicht Laumanns auf der Hand.
Es ist im Grunde genau wie bei den Schulen. Sie sind in die Jahre gekommen, man braucht einfach einen riesen Modernisierungsschub. Die Gebäude sind wirklich oft in den 60er Jahren, 70er Jahren erstellt worden. Sie entsprechen auch heutigen Methoden des Unterrichtes nicht mehr. Ich glaube einfach, dass unsere überbetrieblichen Ausbildungsstätten einfach da eine Grundrenovierung brauchen. Sie müssen einfach auch moderner wirken.
Soweit der Arbeitsminister von NRW. Dort wurde der Modernisierungspakt für berufliche Bildung beschlossen. Ja, und nächste Woche, also am 1. August, beginnt ja das neue Ausbildungsjahr 2019 und wieder werden wohl viele Lehrstellen leer bleiben. Woran das liegt, dass immer mehr Schulabgänger lieber das Abitur machen und studieren möchten, als eine Ausbildung anzufangen, damit beschäftigt sich das Wochenendjournal. Azubis dringend gesucht, heißt es morgen hier im Programm ab 9.10 Uhr. So, Bayern und Baden-Württemberg sind ab heute also auch im Urlaubsmodus. Die letzten beiden Bundesländer sind in die Sommerferien gestartet. Für mehr als 3 Millionen Kinder und Jugendliche ist jetzt natürlich erstmal Ausspann angesagt. Und bei dem sonnigen Wetter werden vielleicht sicher einige das Freibad nutzen oder auch den Badesee. Danach allerdings könnte man die freien Tage ja auch nutzen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Aber Achtung, nicht jeder Job ist für Schüler geeignet, wie Peggy Fiebig jetzt erklärt. Sie hat sich in Berlin umgehört, wo ja nun schon länger Ferien sind.
Also ich glaube, die meisten Teenager machen es, um ihr Taschengeld aufzubessern, weil wenn man vielleicht mal gerade sich irgendwas kaufen möchte, zum Beispiel einen Computer, dann ist es ganz gut.
Das sagt Luise. Sie wohnt in Berlin und geht auch hier zur Schule. Und sie hat klare Vorstellungen, wo sie in den Ferien gerne jobben möchte.
Also ich höre manchmal, dass man es auf dem Golfplatz machen kann. Das fände ich vielleicht ganz interessant. Oder was ich auch interessant fände, vielleicht in einem Restaurant als Kellnerin zu arbeiten.
In der Tat sind Tätigkeiten in der Gastronomie beliebt als Ferienjobs. Aber auch im Supermarkt, beim Regale auffüllen oder als Hundesitter trifft man Schülerinnen und Schüler an, die so während der Ferien ihr Taschengeld aufbessern. Erster Anlaufpunkt für die Suche nach einem Ferienjob ist meist das Internet, erläutert Tina Mahlgut. Sie arbeitet in der Abteilung Jugend und Jugendpolitik beim Deutschen Gewerkschaftsbund.
Da gibt es verschiedene Suchmaschinen, aber wichtig ist es uns natürlich, dass man auch genau darauf achtet, was denn überhaupt ausgeschrieben ist. Also dass dann auch die Jugendlichen genau finden, welche Arbeitsbedingungen herrschen dort vor, welche Aufgaben werden dort gemacht.
Und sich auch mal im eigenen Umfeld umhört.
Natürlich ist es auch immer sehr, sehr hilfreich, einfach Freunde, Bekannte und die Familie zu fragen, denn auch die wissen ja, wie vor Ort die Arbeitsbedingungen in den Betrieben sind.
Wichtig zu wissen: Ein Vollzeitferienjob kann erst machen, wer 15 Jahre alt ist. Darunter, zwischen 13 und 15, dürfen Schüler maximal 2 Stunden, in der Landwirtschaft 3 Stunden am Tag arbeiten. Aber auch bei einem Vollzeitferienjob gibt es Einschränkungen. So sind nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz nur maximal 4 Wochen Arbeit pro Jahr erlaubt. Sandra Kunze ist Fachanwältin für Arbeitsrecht und erklärt, was arbeitsrechtlich bei einem Ferienjob grundsätzlich gilt.
Zum Beispiel darf wirklich nur 8 Stunden am Tag gearbeitet werden, maximal 40 Stunden die Woche. Und es gibt ein Nachtarbeitsverbot. Und Nachtarbeit ist eben schon nach 20 Uhr. Ja, also zwischen 20 Uhr und 6 Uhr darf nicht gearbeitet werden.
Ausnahmen aber gibt es beispielsweise in der Gastronomie. Hier darf, wer mindestens 16 ist, bis 22 Uhr arbeiten. Und bei Sportveranstaltungen darf auch am Wochenende gejobbt werden. Aber auch dann darf die tägliche Arbeitszeit 8 Stunden nicht überschreiten. Überstunden sind tabu. Genauso wie auch Tätigkeiten, die mit Gefahren verbunden sind, sagt Tina Mahlgut vom Deutschen Gewerkschaftsbund.
Bei Ferienjobs geht es darum, leichte Tätigkeiten auszuführen, also garantiert keine harten, körperlichen, schweren Tätigkeiten zu machen. Und auch mit Gefahrenstoffen dürfen Jugendliche auf keinen Fall umgehen. Denn es geht hier, dass die Entwicklung der Jugendlichen und die Gesundheit immer im Vordergrund stehen.
Einen Wermutstropfen gibt es allerdings. Und der liegt ausgerechnet beim Geld. Bei Ferienjobs gibt es keinen Mindestlohn, erklärt Tina Mahlgut.
Mindestlohn gilt leider nicht für unter 18-jährige Jugendliche, die keine abgeschlossene Ausbildung haben. Das kritisieren wir schon seit Jahren, wir als DGB-Jugend, denn wir sagen, auch Ferienjobs müssen fair bezahlt werden.
Kleines Trostpflaster, Sozialabgaben fallen nicht an. Und bei einer Bezahlung von maximal 764 Euro pro Monat werden auch keine Steuern abgezogen. Und wer mehr bekommt, kann sich die dann gezahlten Steuern im nächsten Jahr vom Finanzamt zurückholen. Wofür Luise das Geld, das sie bei ihrem Ferienjob verdienen wird, ausgeben will, weiß sie jetzt noch nicht. Vielleicht für Klamotten?
Also das wäre eine gute Idee, aber für konkret weiß ich jetzt noch nicht. Ich würde dann einfach sparen und dann gucken, was ich da mache.
Ja zum Zentralabitur, das sagt eine deutliche Mehrheit in Deutschland. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov hatten sich 80% dafür ausgesprochen, dass Abiturienten im ganzen Land einheitliche Prüfungen vorgelegt werden. Auch Susanne Eisenmann, Kultusministerin in Baden-Württemberg, schließt sich dieser Forderung an.
Und ich verstehe die Schülerinnen und Schüler. Unsere in Baden-Württemberg, die ein schwierigeres Abitur machen, sind auf dem gleichen Markt wie Bremen und Berlin. Und die Forderung ist berechtigt. Und deshalb, wir müssen da was machen. Und deshalb reagiere ich auf eine berechtigte Forderung.
Ja, so eindeutig, wie es jetzt klingt, ist die Sache aber nicht. Viele Bundesländer haben der Idee schon eine klare Absage erteilt. Niedersachsen zum Beispiel. Campus und Karriere wird die Sendung morgen ab 14:05 Uhr nutzen, über die Vor- und Nachteile eines Zentralabiturs zu diskutieren. Und die die Frage klären, wie bekommen wir eine größere Vergleichbarkeit hin zwischen den Abiturprüfungen in München und Kiel. Mitdiskutieren werden etwa die Bildungsministerin von Schleswig-Holstein und ihr Kollege aus Hamburg, und auch ihre Meinung ist gefragt. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an campus@deutschlandfunk.de oder rufen Sie uns an unter der 00800 4464 4464 und sprechen Sie uns Ihre Meinung auf den Anrufbeantworter. Ich bedanke mich für heute für Ihr Interesse. Mein Name ist Stefanie Gebert. Ich wünsche Ihnen ein gutes und nicht ganz so heißes Wochenende. Tschüss.